Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
Ich bin Dennis.
Und ich bin Capucine. Und zusammen sprechen wir heute über die menschliche Psyche, über ihre Schwierigkeiten und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Wir haben heute unsere zweite Folge Freisprechanlage, das heißt, wir haben einen Interviewgast zu Besuch. Und da wir noch nicht so viele ZuhörerInnen haben und noch nicht so viele Freiwillige vor das Mikro zerren wollten, habe ich mir jemanden eingeladen, den ihr alle schon kennt, und zwar Dennis. Willkommen, Dennis.
Guten Tag.
Dennis war oder ist Sozialphobiker, das werden wir herausfinden. Und unser aktuelles Thema ist ja die soziale Phobie. Und dementsprechend werde ich jetzt gleich mal anfangen und dich fragen, Dennis, bist oder warst du Sozialphobiker?
Ich würde sagen, also nach Diagnose, würde ich die Diagnose heute nicht mehr bekommen. Also aus der Sicht der Psychologie bin ich es nicht mehr. Allerdings ist die Therapie nach der Therapie ja noch nicht beendet. Von daher, es gibt immer noch Schwierigkeiten, aber sie sind natürlich deutlich weniger als zu Beginn oder vor der Therapie, ja.
Wann hast du denn an einer sozialen Phobie gelitten und wann warst du in Therapie?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde mal sagen, es hat in der Jugend oder so angefangen und eben bis zum quasi Ende der Therapie, und die war Anfang dieses Jahres, also 2020.
Und wie hast du gemerkt, dass du Probleme hast, die dich sozusagen dazu führen, dass du Hilfe suchen solltest?
Das hatte ich ja in der letzten Folge schon mal angesprochen, dass ich das nicht so wirklich dem zugeordnet habe. Also gemerkt habe ich es eigentlich gar nicht. Erst in der Therapie, als ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass da ja etwas ist, was nicht ganz normal ist quasi. Also erst in der Therapie, als meine Therapeutin mir das mitgeteilt hatte.
Das ist ja viel zu lustig. Ich habe in der letzten Depressionsfolge erzählt, dass es bei mir auch so war, aber ich dachte, das wäre voll die Ausnahme. Aber das ist wohl öfter so, dass man in Therapie gesagt, irgendwas stimmt nicht, und dann sind die Therapeuten so, stimmt ganz offensichtlich nicht, du hast das und das.
Ja, also ich konnte ja schon etwas ausmachen, was nicht stimmte. Also ich habe ja die Therapie angefangen, um abstinent weiterhin zu bleiben und auch die Gründe dafür auszumerzen quasi. Und das war eben dann wahrscheinlich auch einer der Gründe davon. Von daher, also ich wusste schon irgendwie, hatte schon einen Grund, warum ich zur Therapie gegangen bin, den ich auch benennen konnte. Aber dass es dann eben eine andere Störung noch darunter lag, das war mir eben nicht bewusst.
Okay, also du hattest nicht nur die soziale Phobie, sondern du hattest noch weitere Probleme.
Genau, eine Drogenabhängigkeit, Cannabis.
Okay. Und was hat die Diagnose soziale Phobie mit dir gemacht? Hat das was für dich verändert?
Also verändert, na klar, auf lange Sicht mehr Verständnis für sich selbst. Aber erstmal, als ich die Erfahrung hatte mit zusätzlichen Dingen, die in der Zeit so passiert sind, wurde ich erstmal rückfällig.
Ja.
Also hat mich dann doch schon erstmal im ersten Moment ziemlich getroffen, aber als dieses Betroffensein, diese Angst dann vorüber war, blieb doch eher das Verständnis für sich selbst.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass Verständnis oft halt auch hilft, einfach Dinge zu akzeptieren und Dinge anders zu sehen und anzupacken.
Ja, auf jeden Fall. Also Wissen ist immer irgendwie sehr hilfreich, finde ich. Ja. Gerade wenn sich das Wissen auf die eigene Person bezieht, das ist doch sehr angenehm.
Apropos Wissen, wir hatten in der letzten Folge schon mal angesprochen, dass es mehr Frauen, also doppelt so viele Frauen wie Männer betrifft. Wusstest du das oder war dir das neu?
Wir wussten. Gewusst habe ich das nicht.
Hat das mit dir irgendwas gemacht? Also nach dem Motto so, oha, das ist jetzt was Besonderes in Anführungsstrichen, als Mann sozialer Phobiker zu sein? Hast du das irgendwie negativ oder positiv bewertet oder hast du es einfach wahrnehmen können?
Also gelernt habe ich das ja erst hier durch dich. Vorher wusste ich das gar nicht. Es hat meine Therapeutin noch nie angesprochen. Von daher jetzt aus heutiger Sicht ist es mir eigentlich ziemlich egal. Also es ist halt so, nur weil es weniger häufig auftritt. Also ich sehe mich jetzt da nicht irgendwie in der Identität als Mann irgendwie angegriffen oder sowas. Nee, ganz und gar nicht.
Ja, voll gut. Du hast ja auch gesagt, dass es mehr Männer gab, beziehungsweise es relativ ausgewogen war in deinen Selbsthilfegruppen. Also hat man sich wahrscheinlich auch nicht immer so als Außenstehender gefühlt, oder?
Genau, da gab es überhaupt kein Anzeichen für, dass das irgendwie nur Frauen, und selbst wenn es nur Frauen wäre und ich der einzige Mann gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich auch gar nicht so unwohl gefühlt, aber nee, okay. Das, wie gesagt, da gab es nie irgendwelche Gründe, um da irgendwie drüber nachzudenken.
Das finde ich spannend, weil ich gelesen hatte, dass, also wir hatten ja schon gesagt, dass soziale Phobiker Angst haben vor sozialer Interaktion und Bewertung und dass es vor allem mit dem gegenüberliegenden Geschlecht noch schwieriger ist. Und du sagst jetzt aber, wenn ich der einzige Mann gewesen wäre zwischen lauter Frauen, wäre es kein Problem gewesen für mich. Wie kannst du denn das, also kannst du irgendwie das nachvollziehen, dass es mit dem anderen Geschlecht schwieriger war für dich als mit dem eigenen Geschlecht, oder kannst du das überhaupt nicht nachempfinden?
Nee, nachempfinden kann ich es nicht, da ich Zeit meines Lebens mit Frauen besser klarkomme als mit Männern.
Okay.
Also ich habe eigentlich auch nur weibliche Freundschaften.
Ja.
Liegt wahrscheinlich auch an der Beziehung zu meinem Vater. Das spielt da wahrscheinlich irgendwie mit. Aber ich hätte wahrscheinlich eher Probleme, also wenn ich jetzt in der Selbsthilfegruppe wäre, wo nur Frauen wäre, die ich alle attraktiv finde, dann wäre es ein Problem. Aber
ja, gut.
Wenn ich jetzt quasi nicht in der Situation bin und mich zu fragen, ob die andere Person mich auch attraktiv findet, dann spielt es halt keine Rolle für mich. Dann ist es.
Ja, aber ich glaube. Ja, das auch als Nicht-Sozialphobikerin. Also wenn ich in der Runde wäre mit nur attraktiven Männern, wäre ich auch ein bisschen überfordert. Also da musst du dich jetzt nicht irgendwie für schämen oder so. Kann ich gut nachvollziehen. Genau, wir kommen mal zurück zu den Fragen. Ich wollte dich fragen, was gibt es denn deiner Meinung nach oder was gab es für dich als Auslöser für die soziale Phobie?
Ja, ich würde mal sagen, habe ich ja schon in der letzten Folge angesprochen, Risikofaktoren spielen da eine wichtige Rolle. Bei mir war der Risikofaktor, dass sich meine Eltern getrennt hatten, als ich irgendwie 6 war, glaube ich. Das war dann quasi auch nur der Risikofaktor, nicht der wirkliche Auslöser. Der Auslöser war dann quasi die nicht existente Beziehung zu meinem Vater und dadurch eben keine Person, mit der ich mich in meiner Familie identifizieren konnte. Und dadurch ist wahrscheinlich so das Gefühl entstanden, falsch zu sein oder anders zu sein.
Mhm.
Und ja, und das hat dann quasi, glaube ich, auch zu dann immer weiteren Problemen geführt. Eben dann auch diese Bewertung mir selbst gegenüber und irgendwie auch, das überhaupt gar nicht beschäftigen wollen mit der eigenen Person. Also, was mag ich denn, was gefällt mir, was macht mir Spaß oder dergleichen. Das fiel dann quasi alles weg und kam dann erst sehr viel später als im normalen Entwicklungsrhythmus.
Ja. Und wie war dann der Verlauf des Ganzen? Also, wie hat sich das entwickelt?
Ja, so eine wirklich festen Freundschaften habe ich dadurch nie entwickelt. Also in der Jugend. Ich hatte zwar immer wieder mit Leuten Kontakt, mit denen ich auch in meiner Freizeit irgendwas unternommen habe, aber so eine wirkliche Freundschaft war das nie eigentlich. Kommt auch noch dazu, dass ich mich da nicht wirklich wohlgefühlt habe durch eher so Mobbing-Geschichten und dergleichen, was das alles vielleicht auch noch mal ein bisschen befeuert hat.
Ja.
In der Schule war es ähnlich. Also ja, quasi die Folge oder der Verlauf davon war, keine wirklichen Bindungen einzugehen, aus wahrscheinlich auch aus der Angst, diese dann auch wieder zu verlieren, oder das weiß ich jetzt nicht so ganz.
Ja. Und dann ist es irgendwann so schlimm geworden, also erzähl mal noch ein bisschen weiter einfach, wie kamst du denn, bis du dann irgendwann zur Therapie gegangen bist?
Also bis ich zur Therapie gegangen bin, habe ich erstmal eine ziemliche Weile Cannabis konsumiert und auch ziemlich exzessiv. Das war dann quasi mein Bewältigungsmechanismus, um irgendwie damit klarzukommen, um mich vielleicht auch ein bisschen besser zu fühlen. Aber es war dann aber auch natürlich ein Anknüpfungspunkt zu anderen Konsumenten. Also da muss man sich quasi nicht über die Personen mit jemand anderes verbinden, sondern eben über die Droge. da ist der Zugang deutlich einfacher. Und dann
Ja.
chillt man halt zusammen und fertig. Da ist es wahrscheinlich deutlich einfacher, irgendwie die Kontakte zu finden. Von daher war das erstmal lange Zeit gegeben, bis ich dann irgendwann zu einem Punkt gekommen bin, der nicht so ganz gesund war und aufgehört habe. Also es war die ganze Zeit nicht gesund, aber bis quasi das Fass zum Überlaufen kam und ich dann die
Ja.
Therapie gemacht habe, in der ich dann eben gelernt habe, dass da auch eine soziale Phobie hintersteckt.
Aber bist du selber zur Therapie gegangen oder also wie kamst du dann dazu, zur Therapie zu gehen?
Ich bin selbst hingegangen, ja. Ich habe mich
Und was war der
irgendwann.
Auslöser? Ja, Entschuldigung.
Ja, der Auslöser war eigentlich nur, um herauszufinden, wie es dazu gekommen ist, dass ich gekifft habe wie ein Verrückter.
Okay.
Das war eigentlich der
Aber
einzigste Auslöser.
bist du morgens aufgewacht und hast dir das reicht jetzt? Ich muss jetzt eine Therapie anfangen oder? Also ich weiß nicht, ich kann mir diesen Moment schwer vorstellen gerade.
Nee, ich hatte das erste Mal mich wirklich verliebt in eine Person, mit der ich mich bis heute nicht getroffen habe. Aber jedenfalls lag mir sehr, sehr viel an dieser Frau. Und
Ja.
ich hatte quasi dann erstmal für sie aufgehört zu kiffen, bis sie mich dann mir klar gemacht hat, also das muss ich nicht für sie machen, das muss ich für mich machen.
Okay, spannend, ja.
Und daraus resultierte dann auch, ja stimmt, das kann ich nur für mich machen und für keine andere Person.
Ja.
Und dadurch resultierten dann natürlich auch Fragen, warum habe ich es nie für mich getan oder warum habe ich überhaupt damit angefangen? Und das war quasi der Anfang, überhaupt eine Therapie in Anspruch zu nehmen.
Okay. Und wie verlief das mit dem Therapieplatz? Also konntest du irgendwo anrufen oder wie, also wie hast du dir den Therapieplatz besorgt?
Ich habe bei einem Ausbildungsinstitut für Psychotherapeutinnen mich gemeldet.
Okay.
Habe dann auch direkt ziemlich schnell ein Erstgespräch bekommen, in dem mir dann gesagt wurde, dass es doch besser ist, in eine stationäre Therapie zu gehen. Das ist offenbar
Okay.
bei Suchterkrankungen so üblich, dass man erst
Ja.
einen stationären Aufenthalt macht und dann eine ambulante Therapie hinterher schiebt.
Ja.
Das in Verbindung mit, dass ich die Art und Weise, wie diese Frau mir das mitgeteilt hat, überhaupt nicht gefallen hat, habe ich gesagt, nee, komm, leck mich alle am Arsch, mache ich nicht. Hab's dann quasi nicht weiter verfolgt, bis ich irgendwann dann nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich da einfach nur eine E-Mail, einen Anruf bekommen hatte von denen oder selber nochmal den Versuch gewagt habe. Ich glaube eher ersteres, dass ich dann quasi noch einen neuen Termin zur Erstaufnahme bekommen hatte. Und bei dieser Therapeutin bin ich dann geblieben, weil ich fand die
Okay.
sofort sehr super sympathisch. Die mir dann im Verlauf der Therapie auch gesagt hat, es ist besser, eine stationäre Therapie zu machen, wo ich dann aber immer
Ja.
noch gesagt habe, das möchte ich nicht und das werde ich nicht tun, weil ich hatte irgendwie ziemliche Angst davor, mit
Ja,
fremden
verständlich.
Menschen
Ja.
zusammenzuleben.
Klar.
Für eine Zeit lang, das war überhaupt keine Option. Das habe ich ihr auch so klar, deutlich mitgeteilt und das hat sie dann auch akzeptiert und wir haben dann eben die ambulante Therapie direkt gemacht.
Okay, aber also du hast jetzt gesagt, das Mitauslöser war wahrscheinlich die Scheidung oder Trennung deiner Eltern. Du warst ungefähr 13 Jahre alt. Stimmt das oder 6 Jahre alt? Ich bin gerade verwirrt.
6.
6 Jahre, Entschuldigung. 6 Jahre alt. Und dementsprechend hat sich das entwickelt. Und jetzt bist du ja mittlerweile 26 und hast jetzt die Therapie gerade beendet. Das heißt, es waren ja sehr viele Jahre dazwischen, in denen sich das, also ein bestimmter Verlauf sich hat zeigen können. Wie war das denn für dich schulisch und beruflich? Hat sich das da beeinflusst oder wie hat dich das da beeinflusst?
Also ich glaube, dass es maßgeblich meine Schullaufbahn beeinflusst hat.
Mhm.
Und zwar insofern, dass ich mich eben, weil ich eben das Gefühl hatte, irgendwie anders oder komisch zu sein, mich eben, wie ich schon sagte, mich nicht mit mir selbst beschäftigt hatte. Und dadurch eben auch nichts, also ich habe nie was für die Schule gemacht, weil es hat irgendwie so funktioniert, wenn ich einfach nur da war. Aber dadurch kam eben auch, ja, kam auch nicht die Fragen, was ich denn danach überhaupt machen möchte.
Ja.
dadurch habe ich quasi irgendwie so in der Luft rumgehangen und habe dann einfach nur eine Ausbildung gemacht, überhaupt eine Ausbildung zu machen, mehr für meine Mutter als für mich selbst, die dann auch nicht so wirklich meinen Interessen entsprochen hat. Mehr oder weniger schon, aber nicht die Art und Weise, was ich da gemacht habe.
Ja.
Also ja, das hat sich doch schon maßgeblich auf meine Schullaufbahn Auswirkungen gehabt und auch auf mich selbst, da ich ja eben, wie gesagt, nicht wusste, was ich überhaupt mag und was nicht.
Ja. Und war das für dich möglich, diese Ausbildung zu machen oder also so mit der sozialen Phobie oder hast du davor Angst gehabt, jeden Tag dahin zu gehen und fremde Menschen zu treffen?
Das ist eine gute Frage. Also ich bin auf jeden Fall immer hingegangen.
Okay.
Ich glaube nicht, dass ich großartig Angst hatte. Aber so war meine soziale Phobie auch nie ausgelagert. Also ich hatte nie Probleme, mich generell mit Menschen zu unterhalten. Auf
Okay,
sie
spannend.
zuzugehen schon, aber mich nicht mit ihnen zu unterhalten oder zu interagieren, das war nicht das Problem, sondern ja, bewertet zu werden eben. Und da war es dann vielleicht auch eine Art Bewältigungsmechanismus, mich überhaupt dem auszusetzen, anstatt ja, sich wie ein Assi zu verhalten oder dergleichen, um eben diese Bewertung herbeizuführen.
Ja, spannend, weil ich finde, vor allem im Beruf wird man ja viel bewertet, also zumindest also habe ich mehr Angst vor Bewertung im Beruf als vor meinen Freunden und finde es spannend, dass du das gar nicht so aufgefasst hast unbedingt.
Ja, ich kann einfach mit ziemlich vielen Menschen mich unterhalten.
Okay.
Und vielleicht hat es auch so ein bisschen den, was dem das ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Wenn ich mich eben mit jedem ein bisschen unterhalte und quasi jedem irgendwie in Anführungsstrichen Honig ums Maul schmiere, dann laufe ich nicht in Gefahr, von denen schlecht bewertet zu werden.
Okay, ja. Was ist denn für dich so eine richtige, also was ist für dich die schlimmste Situation, die du dir vorstellen kannst? Damit man das mal nachvollziehen kann als Zuhörerin.
Aus heutiger Sicht oder aus früherer Sicht?
Kannst gerne beides sagen.
Aus früherer Sicht oder auch wahrscheinlich auch noch aus heutiger Sicht öffentlich, ja, vielleicht auch gedemütigt zu werden auf eine Art und Weise, die mein Tun und Handeln betrifft.
Okay.
Also ich mache irgendwas und es wird dann so zerfetzt, dass ich dann quasi das als gleichbedeutend meiner Person betrachte, was heute natürlich deutlich weniger ist, glücklicherweise, als früher.
Ja, ja. Und hat das auch dann irgendwie den Umgang mit deiner Familie beeinflusst? Also die haben das ja sicherlich auch mitbekommen. Hattest du da auch Angst vor Bewertung oder war das für dich immer so ein Safe Space irgendwie?
Nee, obgleich der Tatsache, dass ich in meiner Familie auch oft das Gefühl hatte, anders zu sein, hatte ich da nie so große Angst, bewertet zu werden. Wenngleich ich auch da, habe ich später gelernt, auch diese Bewältigungsmechanismen gezeigt habe, eben wenig über schlechte Dinge zu sprechen, die eben diese Bewertungen herbeiführen könnten. Aber im Großen und Ganzen hatte ich da doch schon so einen sicheren Raum, ja.
Und hast du auch Freundschaften gehabt, mit denen du darüber hast reden können oder war das für dich nicht gegeben?
Nee, ganz und gar nicht. Also Freundschaften hatte ich überhaupt nicht lange Jahre. Also nachdem das die weggefallen ist, diese Quasi-Freundschaften, die jetzt keine wirklichen, eigentlich nur Begleitungen in diesem jeweiligen Lebensabschnitt waren.
Ja.
Als ich angefangen hatte zu kiffen, hatte ich mich auch davon so abgewendet und ab dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich gar keine Freundschaften, demnach auch nicht die Möglichkeit, irgendwie darüber zu reden.
Und wie steht's heute zu deinen Freundschaften? Also konntest du mittlerweile Freundschaften aufbauen?
Ja, langsam. Es wird durch eben, das Internet ist ja eine super tolle Sache. kann man viele tolle Menschen kennenlernen. Da habe ich quasi auch übers Internet meine erste wirkliche Freundschaft kennengelernt.
Oh wow.
Das war vor jetzt, glaube ich, 4 Jahren, 3 Jahren. Es ist noch gar nicht so lange her. Und dann eben auch durch die Schule, die ich jetzt besuche, auf Anraten von meiner Therapeutin. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt ein Abitur über eine Fernschule gemacht Und da meine Therapeutin, wenn ich aus dieser Einsamkeit und Isolation rauskommen möchte und nicht weiter und weiter verkümmern möchte, dann wäre es doch sehr hilfreich und angebracht, eine normale Schule mit Präsenzzeit in Anspruch zu nehmen.
Klar. Apropos Präsenzzeit, wie hat denn Corona jetzt deine Situation beeinflusst? Also durch Corona ist ja soziale Isolation nochmal ein großes Thema geworden. Hat dich das auch irgendwie nochmal beeinflusst?
Ja, weil man natürlich, wie gesagt, sofort in diese Isolation zurückspringt oder geworfen wird. Und erlernte Verhalten, die man über Jahre erlernt hat, werden wahrscheinlich nie ganz weg sein. Sondern sie sind immer noch so im Unterschlummern und müssen erstmal noch weiter durch bessere Handlungen überlagert werden. Und daher kommen dann in diesen Zeiten doch alte Verhaltensweisen wieder hoch, aber durch ein aufmerksames Auge und durch Anwendung von hilfreicheren Maßnahmen kann man das doch ganz gut damit umgehen.
Also hast du ein aufmerksames Auge und andere Bewältigungsmechanismen in der Therapie auch lernen können?
Definitiv, ja. Einer der wichtigsten Sachen, die eine Therapie überhaupt ausmacht, denke ich.
Definitiv. Was hast du denn gelernt? Kannst du irgendwie unseren ZuhörerInnen ein bisschen was erzählen? Vielleicht, falls sie selber betroffen sind zum Beispiel, was du ihnen raten könntest?
Ich muss gerade an eine Karikatur denken, die mir meine Therapeutin mal geschenkt hat oder mitgegeben hat. Ja. Auf dieser Karikatur ist so ein kleines Männchen zu sehen, was zwei Abgabelungen hat. Auf der einen ist die schöne Seite, auf der anderen ist die schlechte Seite quasi. Und auf der schlechten Seite ist der Weg frei und auf der guten Seite ist so ein Monster im Weg, das den Weg versperrt. Und dieses Monster soll die Angst symbolisieren. Und auf dem zweiten Bild wird dieses Monster von diesem Männchen auf so eine Art Schubkarre hinter sich hergetragen. also, dass diese Angst quasi vielleicht schon irgendwann ganz weg sein wird, aber dass sie einen auf jeden Fall noch weiter begleiten wird. Diese Tatsache erstmal ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Aber ganz allgemein die Gedanken wahrzunehmen und sie dann auch zu verändern.
Ja.
Und was ich auch gelernt habe, dass man sich auch nach der Therapie immer wieder Situationen aussetzen muss, die einem Angst machen, um eben diese Angst auch langfristig loszuwerden.
Das stimmt. Ja, das ist Konfrontationstherapie im Endeffekt irgendwie mit sich selbst ist wahrscheinlich das, was am effizientesten noch hilft nach der Therapie, denke ich mal.
Ja, definitiv. Und ja.
Gut, Dennis, also ich glaube, wir sind somit auch am Ende unserer Fragen angekommen. Ich danke dir sehr für deine Offenheit und für deine Zeit. Und falls ihr auch mal Lust habt, einer unserer Gäste oder GästInnen zu werden, könnt ihr uns gerne schreiben. Ihr habt unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Und genau, entweder ihr seid selber betroffen oder wart betroffen und möchtet gerne mal eure Erfahrungen teilen oder ihr habt einfach Fragen oder Ergänzungen, dann schreibt uns gerne, wir freuen uns. Und wir freuen uns in der nächsten Folge von euch, beziehungsweise mit euch wieder, über Psychologie und Therapie zu sprechen, denn diesmal geht es um Therapie von sozialen Phobien. Also dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.